Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 17 bis 21. Römer 12, die Verse 17 bis 21. Vergeltet niemanden Böses mit Bösen. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zuerst Essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Am vergangenen Sonntag betrachteten wir das Verhältnis von uns Gotteskindern untereinander. Ich habe dabei deutlich gemacht, dass das Handeln unter uns eine Frucht des rechten Glaubens ist. Und das müssen wir auch heute bei unserem heutigen Predigttext vor Augen haben, denn wir wollen betrachten heute, wie wir uns nun gegenüber den Ungläubigen in dieser Welt zu verhalten haben. Wir haben es in dieser gefallenen Welt nicht nur mit Obrigkeit des Staates zu tun, sondern auch mit Vorgesetzten und Menschen, die uns im Alltag nicht wohlgesonnen sind. Das kann sich in vielerlei Hinsicht bemerkbar machen. Auch durch den jetzt anhaltenden Strom der Flüchtlinge aus den arabischen Ländern, die mit einer antichristlichen Religion zu uns kommen, können uns eines Tages massiv zu schaffen machen. Wir wollen dabei aber auch festhalten, dass es sicher den einen oder anderen noch gibt, mit dem wir das Evangelium vertraut machen können. Wo Gott uns geht, begegnen mit diesen Menschen schenkt, sei es hier als Gemeinde oder auch als jedes einzelne Glied der Gemeinde. Doch dürfen wir auch die Augen nicht verschließen, dass die Masse dem Islam weiter anhängen wird und ihn natürlich auch hier bei uns verbreiten wollen. Was da noch auf uns zukommt, weiß nur der Herr alleine. Sicher aber ist, dass wir weiter ungerecht behandelt, benachteiligt, verleugnet oder gar angefeindet werden. Und hier könnte man noch vieles mehr dazu nennen. Allein, wenn wir noch so friedfertig, fügsam und freundlich sind, wird es uns doch kaum immer möglich sein, Frieden mit allen zu haben. Denn nicht nur aus Feindschaft gegen Christus, sondern auch wegen vieler irdischer Dinge werden streitsüchtige Menschen uns zu schaffen machen. Das erfuhr schon David, wenn er sagt, ich halte Frieden, aber wenn ich rede, so fangen sie Krieg an. Denn die ganze Welt streitet gegen Gott und sein Reich. Wenn wir nun treue Bekenner Jesu sein wollen, werden wir unvermeidlich im Gegensatz zu diesen Menschen geraten. Und unser Herr Jesus erklärt dies so stark und so entscheidend mit den Worten, meint ihr, dass ich hierher gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Zwietracht. Denn von nun an werden fünf in einem Haus uneins sein. Drei wieder zwei und zwei wieder drei. Es wird sein, der Vater wieder dem Sohn und der Sohn wieder dem Vater. Die Mutter wieder der Tochter und die Tochter wieder die Mutter. Die Schwiegermutter wieder die Schwiegertochter und die Schwiegertochter wieder der Schwiegermutter. Und darum spricht der Herr Jesus Christus auch, wehe euch, wenn euch jedermann wohlredet. Und hier offenbart sich auch eine Falschheit des Christentums derjenigen, die sich so nach allen Menschen richten, um jeden und allen zu gefallen. Und dadurch, dass niemals in den Gegensatz fallen für ihren Glauben und für das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ja, die gehen sogar weiter, dass sie den Eifer der wahren Gläubigen tadeln und meinen, wenn diese mehr Weisheit, Demut und Milde denn ausüben würden, dann würden sie der Welt auch gefallen. Möchten diese doch bedenken, dass der Herr Jesus Christus, der Vollkommene, der Sanftmütige und von Herzen Demütige war, den noch nie der Welt gefallen hat, nie Frieden und Freundschaft mit den Ungläubigen haben konnte. Gewiss können auch wir der Liebe, der Weisheit und der Demut ermangeln. Dass wir aber in unserer Treue gegenüber dem Herrn Jesus Christus noch der Welt gefallen möchten, das streitet ganz klar gegen die biblische Wahrheit. Und von daher müssen wir an den biblischen Wahrheiten und dem Evangelium festhalten und es auch ganz klar in dieser Welt vor jedermann bezeugen. Auch dann, wenn es für uns mit Nachteilen, Verfolgung und Anfeindungen verbunden ist. Der Apostel Paulus ermahnt uns Gottes Kinder hier in unserem Predigttext, wie wir uns richtig gegenüber denen zu verhalten haben, die keine Gotteskinder sind. Und das möchte ich heute Morgen an drei Punkten deutlich machen. Zuerst ein Punkt, auf Rache verzichten. Zum zweiten, das Gericht Gott überlassen. Und zum dritten, den Feind lieben. In Vers 17 sagt uns der Apostel Paulus, vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Wenn wir zum Überwinden des Bösen hier aufgefordert sind, dann dürfen wir das fremde Böse nicht dadurch stärken, dass wir uns darauf einlassen, auf dieses Böse. Denn durch eine böse Gegenreaktion von uns wird der gereizte Gegner umso gereizter sein. Böses wird also noch mehr gestärkt, bestätigt und dann noch durch unsere böse Reaktion auch noch gefördert. Und wie wir wissen, Böses hat der andere schon genug. Und von daher wollen wir unsere Güte und Freundlichkeit doch in diesem Vorgang lieber hineinbringen. Wie Paulus es in Vers 17 sagt, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Und dadurch gewinnen wir gegen das Böse. Auf eine scharfe Entgegnung von uns war der andere sicherlich schon gefasst und wieder in einer Abwehrstellung, um dann sofort wieder mit anderem Bösen zurückzuschlagen. Wenn wir aber nicht so antworten, wie er es erwartet, der natürliche Mensch, so wird ihn das doch verblüffen. Und durch unsere Güte und Freundlichkeit gegen ihn kann es auch zu einer Versöhnung kommen. Doch leider liegt unserer alter Natur nichts nahe, als auf Rache zu sinnen. Wann immer uns auch das Unrecht widerfährt. Der Volksmund sagt dazu, Rache ist süß. Rache gibt uns dann das Gefühl, dass Gerechtigkeit geschieht, da wo wir Unrecht erfahren haben. Und dann sagen wir uns, die Gerechtigkeit, die wir da erlangen, dann ist doch gewiss etwas Gutes. Und das entspricht unserer alten Natur, die wir jedoch hinter uns gelassen haben sollten. Und wie wir wissen, geschieht leider in dieser gefallenen Welt viel Böses aus schierer Rachsucht. Und das ist auch oft der Grund für Mord und Totschlag und zahllose zerbrochene Beziehungen. Auch kollektiv empfundenes Unrecht kann sich aufstauen und zu gewaltsamen Unruhen bis hin zum Krieg führen. Und wie wir aus den Nachrichten wissen, hat es noch nie so viele kriegerische Konfliktherde auf Erden gegeben wie zurzeit. Und diese Konfliktherde, von denen wir täglich hören und lesen, sind dann auch entweder von Rache geprägt oder sie motivieren zur Rache. Man denke etwa an das stets gespannte Verhältnis zwischen den Palästinensern und den Juden, wo Vergeltung das Gesetz des Handelns ist. Aber auch hier im alltäglichen zwischenmenschlichen Bereich geschieht viel Unrecht, das zur Rache herausfordert. Man denke zum Beispiel an den Kampf zwischen zwei verfeindeten Rockerbanden, der häufig auch Todesopfer fordert, wie es erst kürzlich der Fall war. Oder man denke an den Kleinkrieg zwischen Eheleuten, bei dem es bewusst oder unbewusst darum geht, wer schlussendlich Recht hat oder wessen Wille geschieht, motiviert den Unterlegenen zu Racheakten. Ich will damit aussagen, Rache ist also etwas ganz Menschliches, was wir in unserer alten Natur drin haben. In unserer eigenen Empfindlichkeit fühlen wir uns dann gekränkt und in unserer vermeintlichen Ehre herabgewürdigt. Und oft beginnen wir, ohne dass wir es sogar merken, darüber nachzudenken, wie wir uns rächen können. Oder auch, wie wir eine Retourkutsche uns ausdenken können, bei der andere gekränkt dastehen muss. Oder wir verbreiten hinter dem Rücken des anderen falsche Anschuldigungen. Oder würdigen ihn vor anderen herab. Man kann auch wegen mancher Ungerechtigkeit vor Gericht ziehen und sich nicht scheuen, über Jahre hinweg einen Prozess nach dem anderen zu führen, um irgendwie sein Recht zu bekommen. Wir sehen daran, die Formen der Rache sind sehr vielfältig. Doch das ist nicht die Gesinnung Jesu gewesen und auch unsere nicht würdig. Wir sollen darauf verzichten, dass uns die Gerechtigkeit in dieser Welt widerfährt, weil wir alleine auf Gottes Gerechtigkeit hoffen. Dabei muss es für uns wichtig sein, dass wir vor Augen haben, was uns denn in Jesus Christus gegeben ist. Dass wir in Frieden mit Gott leben und dass wir die Vergebung der Sünden und die Rechtfertigung empfangen haben, die uns von Gott frei und umsonst eben ganz aus Gnaden geschenkt wurde. Und auf diese Wirklichkeit dürfen wir auch schauen und in ihr finden wir unser Recht vor Gott und dürfen wissen, dass kein menschliches Unrecht Gott dieses Recht streitig machen kann. Und das heißt doch nichts anderes, wie wir es in Vers 18 lesen, ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Dazu ein Beispiel. Der bekannte Prediger Robert Chapman aus der Brüderbewegung predigte einmal auf dem Marktplatz seines Wohnortes über Gottes Zorn wegen der Sünde der Menschen und von der Notwendigkeit der Umkehr zu Gott. Das ärgerte einen ansässigen Kaufmann dermaßen, dass er vortrat und Chapman ins Gesicht spuckte. Einige Zeit später bekam Chapman Besuch von einem seiner sehr wohlhabenden Verwandten, der nicht verstehen konnte, wie man sein Vermögen den Ärmen schenken und selbst in primitiven Verhältnissen leben konnte. Ob er wenigstens genügend zu essen hat, fragte sich der Besucher und öffnete die Speisekammer, aber auch da sah es trübe aus. Hast du etwas dagegen, wenn ich einmal einkaufen gehe? Fragte er Robert Chapman. Er war damit sehr zufrieden, bat aber, nur in dem Geschäft seines Beleidigers zu kaufen. Nachdem der Laden gefunden war, bestellte der Verwandte alles Mögliche. Der Kaufmann wurde immer vergnügter und er bot sich schließlich, den ganzen Berg an Waren für seinen Kunden nach Hause zu befördern. Der nannte ihm dann die Adresse von dem Haus von Robert Chapman. Da muss ein Irrtum vorliegen, argwöhnte der Kaufmann. Nein, nein, Mr. Chapman hat mir das ausdrücklich aufgetragen, bei Ihnen zu kaufen. Scham und Reue überfielen den Händler und er bat Chapman herzlich um Vergebung. Dem aber ging es nicht um Genugtuung. Stattdessen zeigte er ihm den Weg, um mit Gott in Ordnung zu kommen. Wie gehen wir mit Beleidigungen um? Noch dazu, wenn wir nur Gutes im Sinn hatten. Robert Chapman hatte seine Rechtfertigung Gott überlassen. So sah er in seinem Beleidiger keinen Feind, sondern nur einen Menschen, der umkehren musste, wenn er nicht für ewig verloren sein sollte. Nun, ich gebe zu, dass wir uns angesichts des Unrechts, was uns oft widerfährt, nur zu gerne hier und jetzt uns Recht verschaffen würden. Ich kann mich davon auch selber nicht ausnehmen. Wenn unsere Rechtschaffenheit hier vor den Menschen offenbar werden würde. Doch Paulus sagt uns in Vers 19, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Der Verzicht auf Rache bedeutet nicht, dass geschehenes Unrecht ungesühnt bleibt. Er folgt vielmehr der Einsicht, dass in dieser Welt das letzte Wort nicht gesprochen ist. Alle menschliche Gerechtigkeit ist unvollkommen. Und es ist keineswegs ausgemacht, ob das Urteil eines menschlichen Gerichtes auch wirklich gerecht ist. Aber eins dürfen wir wissen, Gott selbst wird die Betreffenden eines Tages zur Rechenschaft ziehen. Oft geschieht es auch so, dass wir die gerechte Rache Gottes darin erblicken können, wie zum Beispiel, wenn ein Mann, der die Schwachen, die Witwen und Waisen bedrückt und sich ungerechterweise das Eigentum anderer angeeignet hat, durch besondere Unglücksfälle heimgesucht wird und am Schluss in äußerster Armut und im tiefsten Elend endet. Oder wenn derjenige, der uns lästert, verriet oder belog oder uns unseren guten Ruf raubte, selbst in offenkundige Schande und Unehre fällt. Und man könnte noch viele andere Beispiele hier nennen. Und wenn der Herr nicht hier die Missetaten rächt, dann wird seine gerechte Rache in der Ewigkeit im zukünftigen Zorn über alle diese kommen. Wie wollten wir nun unseren Feinden zürnen? Wie würden wir weiter gerecht werden wollen? Oder etliche böse Gedanken und Wünsche gegen ihn hegen, wenn wir doch wissen dürfen, dass ein so gewaltiger Zorn Gottes bereits auf ihn lastet? Müssten wir nicht vom herzlichen Mitleid ergriffen werden und für ihn beten, dass er zur Bekehrung kommen möchte? Solches müssen wir tief bedenken. In Psalm 110, der bekanntlich ein messianischer Psalm ist und sich auf den endgültigen Sieg des Herrn Jesus Christus bezieht, weissagt David in den Versen 5 und 6, der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zornes. Er wird richten unter den Heiden, wird viele erschlagen, wird Häupter zerschmettern auf weitem Gefilde. Und das wird uns, was David hier sagt, im Neuen Testament bestätigt durch die Weissagung von der Wiederkunft Jesu und dem Gericht, das er dann über alle Welt halten wird. Gott hat dies in seinem Wort verheißen und wir dürfen voll und ganz darauf vertrauen, dass Gott sein Wort auch halten wird. Gottes Zusage ist die Ankündigung einer starken Reaktion auf das menschliche Unrecht, wenn er sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten. Dann heißt das, dass kein Unrecht dieser Welt ohne Sühne bleibt. Gott selbst wird Gerechtigkeit schaffen, denn Gerechtigkeit ist alleine seine Sache. Gott wird zum Beispiel nicht nur Hitler und Stalin und ihre Helfershelfer, sondern auch alle die zahllosen Menschen, die hier in ihrem Unglauben anderen Unrecht angetan haben, zur Rechenschaft ziehen und bestrafen. Auch nicht wenige, die hier auf Erden in manchen Kirchen und Gemeinden ihr gottloses Unwesen getrieben haben, werden sich dort wiederfinden. Die Strafe wird die ewige Verdammnis sein. Und die Bibel meint damit das Urteil und den Vollzug der gerechten Strafe für alle Gottlosen. Es wird ein hoffnungsloses Bleiben für diese im ewigen Tod sein. Wenn ein Mensch nicht an Christus glaubt und in ihm nicht mit Gott versöhnt ist, steht er unter dem Zornesurteil Gottes. Es bedeutet den Verlust der Gottesgemeinschaft auf ewig. In diesem Tod leben von der wurzelhaftigen, sündigen Trennung von Gott her alle Menschen, seit Geburt. Das wird dann erst aufgehoben, wo der Mensch durch Gottes Gnade zum neuen Leben aus der Wiedergeburt errettet wird, also vom Tode zum Leben hindurchgeht und so am ewigen Leben in der Gemeinschaft mit Gott und unserem Herrn Jesus Christus teilhat. Noch eine weitere Einsicht weist uns darauf hin, dass es besser ist, das Gericht Gottes zu überlassen. Jakobus sagt uns in seinem Brief in Kapitel 1, Vers 20, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Ist es nicht oft so, dass wir, wenn wir uns ungerecht angetan wurde, wir auch vom Zorn getrieben wurden oder getrieben werden können? Und dass daraufhin unsere Reaktion das Maß dessen, was gerecht ist, zu sprengen und zu überzogen, zu reagieren, uns bedroht. Wir richten nur noch so mehr Leid an, als ohnehin schon geschehen ist in Konflikten. Und tun nicht das, was dem Frieden dient, statt es doch einfach dem Gericht Gottes zu überlassen. Es mag indes auch sein, dass Gott sein Recht auch in der Form zur Durchsetzung bringt, dass er manche Übeltäter zur Umkehr führt, so wie wir es eben in dem Beispiel von Robert Chapman gehört haben. Wir erinnern uns an den Apostel Paulus. Auch er war ein fanatischer Verfolger der Christen, aber Gott rettete die bedrängten Christen vor ihm, indem er ihm in den Weg trat, ihm die Einsicht vermittelte, dass er ein Verbrecher war und ihn dann letztendlich zum Glauben an den Herrn Jesus Christus führte. Und genau das entsprach auch dem Gebet des Stephanus, der von den Juden gesteinigt wurde und den Tod vor Augen hatte, als er zu Gott schrie, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das entsprach ebenso dem Geist Christi und war ein Ausdruck der von Jesus gebotenen Feindesliebe. Das Gericht Gott zu überlassen, ist die richtige Haltung des Glaubens. So wie wir an vielen anderen Stellen auf Gottes Eingreifen hoffen dürfen, so auch im Blick auf unser Recht. Das lesen wir bereits schon im Alten Testament, in den Sprüchen, wo es heißt, sprich nicht, ich will Böses vergelten. Harre des Herrn, der wird dir helfen. Nun geht der Apostel aber noch in unserem Text in Vers 20 einen Schritt weiter, indem er sagt, vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Im Blick auf die Feindesliebe nun müssen wir auch hier auf ein Missverständnis Acht geben. Den Feind zu lieben heißt nicht, mit ihm zu kuscheln. Es ist eine Liebe, die den anderen leben lässt und ihm Gutes tun, um seiner selbst willen. Er mag in seiner Verblendung an seinem Hass gegen uns Christen festhalten, aber er wird es bis zum Gericht am Ende der Welt nicht vergessen können, wenn wir ihm trotz seiner Feindschaft gegen uns in Liebe begegnen und so sammeln wir feurige Kohlen auf sein Haupt, wie es in Vers 20 heißt. Nun, was ist damit gemeint? Die Aussage bezieht sich auf die antike ägyptische Sitte, dass jemand, der öffentlich Reue zeigen wollte, eine Pfanne glühender Kohlen auf seinem Kopf trug. Die Kohlen repräsentierten dabei den brennenden Schmerz der Schande und Schuld. Wenn wir unseren Feinden liebevoll helfen, dann sollte das diese Leute zur Beschämung über ihren Hass und ihre Feindschaft gegenüber uns führen. Nicht zuletzt geht Gott mit uns ja auch ganz ähnlich um. Wir übertreten seine Gebote Tag für Tag. Wenn nicht in Werken, so doch in Gedanken und Worten. Und trotzdem ist uns der Herr gnädig, vergibt uns täglich, wenn wir es bekannt haben, bedeckt unsere Sünden mit der Gerechtigkeit Jesu, seines Sohnes, zu. Darum ist es nötig, wenn wir es ihm in unserem menschlichen Miteinander mit unseren Feinden gleich tun. Konkret heißt das, ihnen zu vergeben, wenn dieser uns auch darum bittet. Es mag zum Beispiel unser Nachbar sein, der uns gerne anklagt oder beschuldigt, und um dann immer wieder Unfrieden zu stiften. Sieht er aber dann sein falsches Verhalten ein und bittet uns um Vergebung, so ist es recht, dass wir ihm dies gewähren und dies auch immer wieder tun, wann immer er uns darum bittet. Und das ist gelebte Barmherzigkeit. Weiter sagt Paulus noch in Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Mit allen Menschen Frieden zu haben, bedeutet nicht nur den Verzicht auf Streit, sondern dass man freundlich miteinander redet, nach dem Maße des Möglichen, wo es nötig und möglich ist. Wie uns das möglich ist, lesen wir in Vers 21 unseres Textes. Da heißt es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Dazu ist jedoch erstmal erforderlich, die Bosheit unseres eigenen Herzens zu überwinden, damit diese nicht die Herrschaft über die vergebene Liebe erhält. Denn wer im Hass und in der Rache verbleibt, der ist vom Bösen überwunden, und zwar von einem doppelten Übel. Da ist die Bosheit unseres Feindes und die Bosheit unseres eigenen Herzens, die sich dann vereinigt haben, uns zum Hass und zur Rache zu versuchen. Wer seiner eigenen Rache beistimmt und seinem Nächsten nicht vergeben und ihn weder lieb noch Gutes tun will, der hat sich vom Bösen überwinden lassen. Wenn wir dagegen unsere eigene Sünde recht fühlen und die Gnade Gottes uns unentbehrlich wird, dann können wir das schwerste uns zugefügte Unrecht auch vergeben. Wenn jemand das nicht kann, dann bitte er Gott und er wird sich über dich erbarmen und dich wach machen, sowohl über deine Sünden als auch über seine Gnade. Dann wirst du vergeben können, was es auch immer sei, und dich nicht von dem unversöhnlichen Hass überwinden lassen. Und trotz allem Bemühen um Frieden wird es nicht ausbleiben, dass Menschen den Frieden nicht wollen. Sollte dann jemand von uns herausgefordert sein, im Falle eines Streites sein Christsein unter Beweis zu stellen, dann sollte es so sein, dass er seinen Widersachern auch die andere Backe hinhält und ihm Frieden anbietet. Kommen wir zum Schluss. Unser Predigttext heute wird eingerahmt von den Gegenüberstellungen vom Bösen und Guten. So schön die Worte klingen, so sehr sind sie doch allgemein gehalten, dass jeder einzelne von uns sie auf die jeweilige Situation, die sich ergeben mag in unserem Leben, neu anwenden muss. Häufig ist es so, dass das Böse, das geschieht, nicht zu verhindern ist. Menschen haben Macht und Möglichkeit, Böses zu tun, und sie tun es auch in dieser gefallenen Welt. Und indem Paulus sagt, dass das Böse durch Gutes überwunden werden soll, macht er doch nichts anderes als deutlich, dass wir doch auch hier in einem täglichen Kampf stehen. Wir müssen gegen den Geist der Rache in uns kämpfen und stattdessen Gutes tun. Geschieht das Böse in der Öffentlichkeit und betrifft es alle, dann sind auch wir herausgefordert, dem Bösen zu widerstehen. Mit dem Wort und den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen und die uns unter Umständen ein Rechtsstaat zur Verfügung stellt. Nicht jedoch mit Gewalt oder Nötigung. Und greifen auch diese Mittel nicht, bleibt uns nichts anderes übrig, als das Böse zu ertragen. Dann müssen wir unseren Glauben darin bewähren, dass wir das Böse, das uns angetan wurde oder wird, erdulden. Und trotzdem auch unseren Feinden Gutes tun. Ihr Lieben, wir merken, in welchen Gegensatz, in welche Spannung wir hier reinkommen. Doch das ist das deutlichste Zeugnis für die Kraft des Evangeliums. Es ist kein Ausdruck von Schwäche oder einer Kapitulation vor dem Bösen, sondern das Gegenteil, es ist ein Zeugnis der Stärke, der Selbstverleugnung, der Zucht und der Liebe zum Feind. Halten wir fest, dass derjenige, der uns unverdientes Leiden zufügt, dies nicht nur uns, sondern in noch höherem Grade Gott, dem Herrn, unserem Herrn zufügt, der viel herzlicher für uns sorgt, als wir selbst für uns sorgen. Und dann ist unser Bedränger zugleich unter dem Zorn Gottes und ihm wird er nicht entfliehen können. Denn ihm ist noch kein Mensch entflohen. Die Bosheit unserer Feinde ist gleichsam eine Herausforderung unserer Geduld, Liebe und unserer Wohltätigkeit. Sehen wir darum zu, dass dieses Gute bei uns nicht unterliegt, sondern im Gegenteil die Bosheit unseres Feindes überwindet. Und wenn nun das Gute bei uns nicht aufhören kann, wenn wir jederzeit in der Liebe und dem Wohltun verbleiben, dann wird in den meisten Fällen die Bosheit unseres Feindes dadurch überwunden werden. Und selbst wenn das nicht geschieht, haben wir doch das gefährlichste Übel überwunden, wenn wir unser eigenes Herz überwunden haben und in der Liebe zum Feind verbleiben. Ich schließe mit einem Zitat von Rosenius: Ihr Menschen, hört, der Herr der Welten spricht selbst zu uns, die Rache ist mein. Ich bin der Herr, ich will vergelten, will Richter alles Bösen sein, hört, was der Allvergelter spricht und greift ihm nicht in sein Gericht. Amen.